als es konkreter wurde, da waren ja ganz viele verschiedene Konzepte eigentlich am Tisch, beziehungsweise haben eigentlich nur gewusst, dass wir was zusammen machen wollen und dass es Wein geben wird. Und das war eben dieses wunderschöne Gasthaus und das hat dann ganz viele offene Fragen für uns irgendwie beantwortet. Mit dieser alten Schank, mit dem Setting und dass uns dann einfach auch klar geworden ist, dass das was ist, was wir auch noch in 20, 30 Jahren machen können, ohne dass es irgendwie, dass wir zu alt sind, dass es peinlich wird.
Das, was uns, glaube ich, beide geprägt hat, ist dieses Wurscht, wer du bist und was du hast und was du kannst, macht den Gast zufrieden. Und das merkt man heute, finde ich, so ein bisschen in vielen Betrieben, dieses, pass auf, das ist unser Konzept und entweder du spielst mit oder du spielst
nicht
oder
stirb.
Es gibt keinerlei Möglichkeit zu variieren oder irgendwie auch nur einzugehen auf den Gast. Wurscht, es ist entweder das oder das.
Als wir aufgespielt haben, war ich 27, schon noch ein Burli. Und jetzt bin ich 30 und das war teilweise auch ein Kampf. Das ist natürlich alles oft bei größeren Verkäufern oder Produzenten, dass man sich da schon den Respekt erarbeiten muss. Aber das war nicht immer so einfach. Da habe ich dann auch teilweise, glaube ich, ein bisschen auf den Tisch gehauen.
Dass du die Qualität kriegst, so wie du sie haben
möchtest. Ja, auch den Respekt oder ernst genommen zu werden.
Ich denke mir dann immer so diese ganzen Saison-Sommeliers und Sommelieren und damit meine ich jetzt nicht die tatsächlich auf Saison sind, sondern die 4 bis 6 Monate irgendwo arbeiten.
Ah, du rennst die Saison in Wien.
Ja, genau.
Saison in Wien.
Was das so gemacht? Ja, genau. Okay. Wo es dann 6 Monate da bist und 6 Monate dort und dann jetzt ist auf meiner Weinkarte. Das ist ein Blödsinn. Du hast nicht eine Weinkarte, wenn du 6 Monate irgendwo bist. Oder du musst einmal, glaube ich, ein Jahr lang einen Betrieb kennenlernen und dann kannst du ein zweites Jahr machen und dann kannst du davon reden, dass du auf einer Weinkarte einen Impact hast.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel. Der Kalk und Kegel Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Und weil wir Bier genauso lieben wie Wein, ein großes Danke an unseren zweiten Podcast-Partner. Das Stiegelgut Wildshut. Österreichs erstes Biergut, in dem Kreislaufwirtschaft und Genuss eins werden. Oho. Gesendet aus dem So Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Herzlich willkommen zum Kalk und Kegel Podcast Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie, Wahnsinn. Ich darf wieder begrüßen aus dem wunderschönen So Vienna, aus unserer Suite und habe heute auf der Couch sitzen 2 Gäste, die sicher gerade mit eines der spannendsten Gasthäuser, Gastronomiekonzepte Österreichs verantworten dürfen. Hallo Julian, hallo Simon, das Resnicek.
Servus.
Darf ich begrüßen. Servus Jungs, geht's euch gut?
Bestens, danke.
Super. Du, jetzt habt ihr aufgesperrt, vor wie lange ist es her? 2 Jahre?
Knapp 3 Jahre.
Ah, das Goldene ist verflixt, der 3. Jahr. aber die Buchungen schauen super aus, oder? Reservierungsbücher schauen bis jetzt.
Schaut immer gleich aus.
Immer gleich voll.
Gott sei Dank immer super. Gleich aus. Wir sind eigentlich mehr oder weniger ausgebucht und dürfen nicht klagen.
Perfekt. Das ist super schön, wenn man mal die leidenden Damen hört. war das vielleicht von Anfang an so klar, dass das einfach super laufen wird?
Also die Vorzeichen waren schon recht gut. Wir haben nach diesen doch nicht ganz einfachen Covid-Jahren aufsperren dürfen, dass dann nicht ganz so einfache Ukraine-Jahre kommen, hat damals noch keiner gewusst, aber war halt so. Aber man hat damals schon so ein bisschen gemerkt, es war dann so dieses erste Aufatmen. Die Leute sind wieder rausgegangen, die Leute haben wieder Lust gehabt zu konsumieren. Und was uns irgendwie über die letzten Jahre schon klar war, die wir im ganz, ganz tollen Betrieben im Fine Dining verbringen durften, dass wir es ein bisschen niederschwelliger gerne hätten. Und ich glaube, das hat so ein bisschen den Zahn der Zeit getroffen. Und so war es eigentlich von Anfang an so, dass wir uns zumindest über die Buchungslage keine Gedanken machen mussten.
Also Niederschwelligkeit ist auch so ein bisschen so ein Zahn der Zeit zu sein. Also Zahn der Zeit ist Niederschwelligkeit gerade.
Na, ich glaube nicht, dass das nicht notwendigerweise nur Niederschwelligkeit ist, aber ich glaube, es nimmt eine gewisse Skepsis dem Gast, den Tisch zu buchen oder vorbeizukommen. Wir haben ganz, ganz viele Walk-ins. Ich glaube nicht, dass es nur Niederschwelligkeit ist. Ich glaube, dass es einfach so ein bisschen weg von diesem Pompösen und immer
müssen
7 Gänge und immer müssen 9 Gänge. Ich glaube nicht, dass wir bei Service, Weinauswahl oder Produktauswahl oder bei Koch, Akribie oder Hingabe mehr Abstriche machen als das andere Betriebe, die vielleicht 1, 2, 3, wie viele Sterne auch immer haben oder Hauben oder Gabel. Aber das Ganze einfach in einem Setting, wo es da einfach einmal auf
alles
ein
Bier
und Cordon Bleu vorbeikommen kannst.
Muss. Genau. Du kannst genauso bei auch noch gerne essen.
Genau.
Wenn du darauf anlegen willst, dann machen wir da Weinbegleitung zu einem
Gänge. So ist es, genau.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich sehe das sehr zeitgemäß, euer Konzept und irgendwie auch stimmig und auch ein bisschen aufgelegt. Julian, du bist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt. Also an alle Hörerinnen und Hörer, ja, Simon Schubert, du warst schon Gourmet-Sommelier des Jahres vor deiner Zeit im Resnet-Check. Und Julian, du hast, weil wir halt viel über Wein hier auch reden und vielleicht ein bisschen zu wenig über Essen und Trinken, ja auch schon einen grandiosen Ruf gehabt, damals im Café Kandl. Haben wir es jetzt ein bisschen aufgelegt bei euch zwei?
Ich glaube, es hat sich auch viel dann über die Location ergeben. Also die Idee, dass wir gemeinsam was machen, das gibt es ja schon lange. Wir haben uns ja vor 10 Jahren im Ratzenzon kennengelernt und vor allem angefreundet. Aber was ganz lustig war, als es konkreter wurde, da waren ja ganz viele verschiedene Konzepte eigentlich am Tisch, beziehungsweise haben eigentlich nur gewusst, dass wir was zusammen machen wollen und dass es Wein geben wird. Und sonst war eigentlich noch nicht so viel klar, ob das jetzt ein Weinbistro wird oder eine Pizzeria oder eine Weinbau oder was auch immer. Und das war dann schon auch ein Glück, dass der Simon auf viel haben über die Location gestolpert ist. Und das war eben dieses wunderschöne Gasthaus und das hat dann ganz viele offene Fragen für uns irgendwie beantwortet. Mit dieser alten Schank, mit dem Setting und dass uns dann einfach auch klar geworden ist, dass das was ist, was wir auch noch in 20, 30 Jahren machen können, ohne dass es irgendwie, dass wir zu alt sind, dass es peinlich wird. Ja. Und dass es irgendwie was ist, was wir auch jeden...
Peinlich kann schon werden, oder?
Ja, peinlich ist oft genug.
Muss nicht aber, am Alter liegen.
Aber dass das was ist, was dann auch irgendwie so identitätsstiftend war, dass man gesagt hat, es macht eigentlich Sinn, ein Wirtshaus.
Aber ihr habt euch dann schon, also ihr habt euch das von der Location ein bisschen abhängig machen lassen. Es war jetzt nicht so vorgeschrieben, hey, wir machen ein Wirtshaus.
Es gab
oder ein
ganz im Gegenteil, es gab, oder gab mehrere Ideen, die...
Ich habe es nicht festgelegt, ich mache nur das Konzept
und
jetzt muss eine Location her, sondern es war so, wie du gerade gesagt hast, die Location ist da, so, okay, das sollte es eigentlich dort werden.
Ja. Und es war auch, also als wir das dann dort gefunden haben, war es auch nicht unbedingt so klar, dass das jetzt, das war für beide jetzt auch noch nicht so, dass wir gesagt haben, das muss es jetzt sein, sondern wir haben uns einfach über viele Monate Lokale angeschaut, die mal spannender, mal weniger spannend waren. Aber für uns beide einfach so ein bisschen das Thema war, dass wir dort drin gestanden sind und nachdem wir uns das eine halbe Stunde angeschaut haben, gewusst haben, wenn wir das jetzt nicht machen, dann machen wir es nie.
Das Resnet-Check ist genau wo nochmal?
Also in der Resnet-Check-Gasse 10 im 9. Wiener Gemeindebezirk hinter dem Franz-Josefs-Bahnhof. Lichtental, eine sehr alte Gegend, eine alte Vorstadt, die lustigerweise im Bezirksmuseum nachgeschaut, sehr lange Historie, was Gasthäuser angeht. Mhm. Also schon bevor es eingemeindet wurde, 1800 irgendwas, gab es dort schon irgendwie eine sehr, sehr hohe Dichte an Gastronomie. Und die erste Erwähnung, lustigerweise an dem Standort zwischen Alternstraße und Lichtensteinstraße, ist eine Brauerei, die ist auf 1750 geht das zurück.
Dass auch hier keiner verdurstet, starten wir gleich mal was zum Trinken.
Unbedingt.
Unser Schaumweinpartner Schaumweinkontor hat uns wieder was Großartiges zur Verfügung gestellt. Einen Franciacorta von der Villa Franciacorta, 2019 Jahrgangs Franciacorta, 2023 degustiert. Die Cuvées in dem Fall wahnsinnig Chardonnay getragen beim Franciacorta. Wir haben 80% Chardonnay. Pinot Noir. Und ganz ein bisschen Weißburgunder. Zum Wohle.
Cheers, danke.
Danke dir.
Ich beschäftige mich tatsächlich nicht viel, vielleicht sogar viel zu wenig mit Franciacorta. Ich war dort schon und da gibt es ganz tolle Qualitäten.
Die arbeiten ja nur mit Burgunder Rebsorten.
Ja, man trinkt das halt sehr selten. Das finde ich ist sehr, sehr, sehr schön. Ich finde, was bei Franciacorta mir immer als erstes ist diese, das ist ein bisschen mehr noch als bei allen anderen Schaumweinen, ist so diese extreme Birne, so diese gelbfruchtige Birne und dann aber mit so einer
reife
Birne, mit so ein bisschen Melisse. Das ist für mich immer so ein bisschen Franciacorta in der Nase. Das hat das total ausgeprägt. Sehr schönen Zug, schöne Ballage, schöne Säure. Voll, kann man trinken. Ich habe keine Ahnung, was kostet es.
Ich weiß es auch nicht. Schauen Sie nach bei Schaumweinkontor.
Und kaufen Sie bei Schaumweinkontor.
AT. Wie geht es euch noch 3 Jahre? Von der Arbeit erschlagen ein bisschen oder habt ihr das bis jetzt wie immer ganz gut hingekriegt?
Ich finde, das ist, also die Wintersaison ist oft die härteste und was ermutigend ist, ist es im dritten Herbst stehen wir auf jeden Fall am fittesten da. Das liegt vor allem, glaube ich, einfach am immer eingespielteren und größeren Team. Also wir sind irgendwie sehr cool gewachsen über die letzten 3 Jahre. Wir haben mit 3 Köchen und 2 Kellnerinnen angefangen und sind jetzt auf 5 Köchen und 4 Kellnerinnen.
Mhm. Und auch eine Zeit, als sich nichts geändert.
Ja.
Weil es sind gleiche Öffnungszeiten, aber halt einfach.
Genau, also wir schicken mehr Gäste.
Die Schlagzahl ist höher.
Wir haben eine größere Karte mittlerweile. Da haben wir uns jetzt irgendwie auf der Größe gefunden, die, finde ich, für ein Wirtshaus angemessen ist. Also es gibt genug Auswahl, ohne irgendwie beliebig zu werden. Und na, also ich finde, zurzeit ist es viel genießen. Wir haben ein volles Lokal und irgendwie ist gerade eine super Energie drinnen, was, glaube ich, überhaupt nicht selbstverständlich ist. Was auch daran liegt, dass die Gäste, glaube ich, immer, war am Anfang jetzt auch nicht so schlecht, aber es ist schon ein bisschen mehr, sie kommen schon mit so einer vorgelagerten Begeisterung, glaube ich, was einfach ein bisschen die...
Sie wissen, was sie erwartet und es ist, genau. Sie sind schon sehr froh, dass sie da sein dürfen können. Und ich bin auch froh, dass sie da sind, natürlich. Aber
wir sind ja nur zu zweit, unter Anführungszeichen, steht jetzt keine, weiß ich nicht, was für Menschen dahinter, die da Geld reinzahlen. Du kannst jetzt eine alte Substanz auch nie so herrichten, dass du wirklich sicher sein kannst. Und das war, Gott sei Dank, so zwei Tage Soft-Opening gemacht und am zweiten Abend das Erste, was passiert ist, im vollen Restaurant ist einfach der Strom geflogen und keiner gewusst, wo ist jetzt das Problem.
Wo ist der Stromkosten?
Genau. Ja, das haben wir schon gewusst.
Aber richtig klischeehaft, alle Gastronomen im Dunkeln.
Alles irgendwie hin. Und so ist es halt dann. Und dann geht dir irgendwie nach zwei Monaten geht dir die Spüle, die da eigentlich als Nana, die ist eh fast neu verkauft worden ist. Und dann das Kühlaus-Aggregat und also ich glaube, so nach drei Jahren ist das es jetzt wirklich so. Dass, ja nie. Das nein, natürlich, und das kann ihm ja auch egal sein. Das
muss natürlich, ihm auch so aber sein. Es ist dieses Aufsperrthema, wo du denkst,
nein, natürlich.
Das gibt es nicht.
Natürlich, ja. Und jetzt so nach drei Jahren ist, glaube ich, dann wirklich alles einmal ausgetauscht worden, was irgendwie Thema gewesen sein hätte können. Und von dem her, jetzt sind wir, glaube ich, jetzt haben wir die Reiseflughöhe erreicht.
Man stumpft auch ab im positiven Sinne. Ja. Wenn früher irgendwas was eingegangen ist, dann war das immer ein halber Herzinfarkt und Existential Dread. Und jetzt mittlerweile hat man Gott sei Dank auch die richtigen Handwerker oder man kennt sich selber jetzt aus und man begegnet solchen Unannehmlichkeiten mit einer gewissen.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass, also ich hatte jetzt mal so ein kleines Side-Event oder Side-Restaurant mit dem Florianihof, was jetzt nicht so wunschvoll gelaufen ist. Da lernt man doch auch wahnsinnig viel draus, oder?
Man lernt draus, was man kann und was man nicht kann. Und man lernt draus, was man selber vielleicht besser kann als alle anderen. Und man lernt, glaube ich, auch draus, also was wirklich Belastung heißt. Und ich glaube, dass wenn man mal so auf einmal nicht nur einen Betrieb hat, sondern sagt, es ist eh alles so lässig und wir sind so super, dann machst du das Zweite und dann ist das Doppelte und das rennt aber dann nicht. Das ist dann schon so, das kann dich dann schon ziemlich aufreiben.
Ja, glaube ich, weil du halt auch die Verantwortung.
Ja, natürlich.
Oder ihr die Verantwortung tragt.
Am Ende des Tages hast du Verantwortung für Menschen, hast du Verantwortung für deine Partnerinnen und Partner, dass da immer alles reibungslos läuft. Dir selber gegenüber natürlich auch. Aber ja, wir haben das ein Jahr gemacht und es hat jetzt Gott sei Dank keine großen Schaden verursacht. Wir haben das probiert mit relativ geringem Aufwand, konnten wir das machen, haben gesehen, dass es nichts ist und haben es.
Das ist ja schon eine sehr kluge Entscheidung. Es wird sehr wenig Aufwand auch zu.
Natürlich.
Es hätte kann anders so, es kann auch blöd
sein.
Wie fährst du quasi
deinen Stammbetrieb? Absolut. Ich glaube, gibt ja auch viele, es war für mich eigentlich auch eine sehr schöne Erfahrung. Ich da, glaube ich, auch so ein bisschen mehr als der Julian damit gehadert hat, mit diesem Scheitern. Man schafft was nicht. Das ist ein bisschen eine Sache gewesen für mich. Aber dann auch mit ganz vielen Menschen gesprochen, die auch gesagt haben, naja, aber schau mal, das ist eigentlich total smart, wenn was nicht läuft, das zu beenden. Weil wie viele Schicksale und wie viele kennen wir auch persönlich, die sagen, naja, komm, den Sommer nehme ich noch und dann auch wird's besser. Und na, jetzt nehme ich den Winter noch und dann auch wird's besser. Und so kommen dann die Stories, die in den Medien kursieren von, ich weiß nicht, 1,5 Millionen Euro irgendwie Schulden gegenüber Gläubigern. Und wir uns immer fragen, wie funktioniert das?
In einem Wirtshaus.
Aber es funktioniert, glaube ich. Also es geht und man sieht dann auch schnell.
Da kommt die Rechnung vom Weinhändler oder so, die Zoll ist eh gleich.
Ja, genau.
Die nächste Zoll, genau. Dann kommst du auf 1,5. Ja. Wer liefert dir noch Wein? Oder wer liefert dir was noch
Essen? Ja, keine Ahnung. Aber das war Gott sei Dank, wie gesagt, bei uns eher so, dass wir gesagt haben, das geben wir uns sicher nicht.
Und ich wollte ja auch gar nicht das Scheitern ansprechen, wollte eigentlich quasi so, was du davon mitnimmst, ja auch was
nein,
du lernst und so.
Absolut. Nein, ich glaube, Scheitern, ja, natürlich.
So halb Jahr ist es her, glaube ich, oder circa?
Ja, ein bisschen weniger, aber war schon, also ich glaube auch, dass wir das ja so wieder so machen würden. Wir haben daran geglaubt, an das Projekt. Es gab Gründe, warum es nicht funktioniert. Manche kennen wir, manche kennen wir nicht. Aber am Ende des Tages ist es abgehakt, das Kapitel und weiter.
Vollkommen Bovidl. Ja. Ist danach das Resin-Check auch noch so gewachsen an den Mitarbeitern oder war das schon währenddessen?
Also quasi, du hast dann von Florianihofer rübergezogen
ins Reisecheck? Das gar nicht, das war parallel eigentlich, weil wir, also zum einen mit der Intention, dass wir uns ein bisschen mehr freispielen, um beide Baustellen bedienen zu können, wo wir relativ schnell aber auch gemerkt haben, dass wir das gar nicht wollen, weil gerade sein Wirtshaus und sowas, wie wir das machen, ist halt schon so ein bisschen ein People's Business. Du kannst da schon mal nett da sein einen Tag oder zwei. Ich sage immer, ein Stammgast, der, weiß ich nicht, viermal oder zweimal im Monat kommt, dem möchte ich zumindest die Hälfte der Zeit die Hand schütteln können, weil alles andere ist dann irgendwie, spürst du dann auch vom Gast, dass der dann sagt, naja, jetzt ist er schon wieder nicht da.
Ja, kommt ja wegen dir.
Natürlich.
Du bist ja nicht, ich glaube, ich würde jetzt das Wirt beschreiben, ich würde das als Gastgeber beschreiben, oder?
Dankeschön. Ich glaube, es
oder?
Geht
aber das siehst du dich ja selbst in der Rolle ein bisschen mehr, oder?
Ja, natürlich.
Als Gastgeber, du
natürlich.
Bist ja, wir Zirkusdirektor.
Tun da schon so ein bisschen immer kokettieren mit diesem Wirt und Wirtshaus und.
Ja, da logisch, aber erklär mir leid, dass du Gastgeber bist in einem Wirtshaus. Das ist ja vorher ja, manche auch, natürlich. Du willst ja nicht.
Aber glaube ich, guter Wirt ist auch immer ein guter Gastgeber. Aber genau, ich glaube, die Leute kommen wegen uns, die kommen wegen dem Team. Aber es muss eben auch möglich sein. Und ich glaube, dass das auch eine Verantwortung uns gegenüber, die du gerade vorher richtig angesprochen hast, ist, dass wir einfach, wir arbeiten, glaube ich, genug und mehr als alle anderen im Team. Und es muss auch einmal möglich sein, dass man sozusagen irgendeine Form von Privatleben hat. Und dass man dann einmal sagt, fahrt einmal nach Graz die Eltern besuchen oder man geht einmal, weiß nicht, in ein Konzert glaube, oder was
Betrieb
auch immer.
Machst du es ja auch, glaube ich, ist es ja auch wichtig, dass du mal nicht da bist und es funktioniert trotzdem.
So ist es.
Das genau. Beschreibt ja dann auch ein genau. Gutes...
Und deswegen, also zum einen, weil sich die Schlagzahl erhöht hat, zum einen, weil wir mit unseren Ansprüchen gewachsen sind, weil wir mehr machen wollen, weil wir mehr erreichen wollen, also erreichen im Sinne von Experience für den Gast und da einfach gemerkt haben, wir brauchen mehr Leute, deswegen ist das so ein bisschen parallel auch gewachsen. Also, aber ich glaube, jetzt sind wir auf einem Punkt, wo wir...
Also in die Küche passen nicht mehr Leute. Küche
passen nicht mehr Leute.
Na, wir haben jetzt einen Lehrling, was sehr cool ist. Also wir haben uns eigentlich
zum ersten Mal.
Im Resincheck zum ersten Mal. Ne?
Ja, gratuliere.
Und wir haben uns eigentlich gleich am Anfang als Ausbildungsbetrieb irgendwie...
Ja, wir haben seit Tag 1
testen lassen, genau.
Lehrling, aber das war jetzt der Erste, der kommt.
Genau. Und haben aber auch gesagt, dass wir einfach die Möglichkeit haben. Das ist sehr lässig.
Auf gut Deutsch, man kann nicht jammern, dass nichts nachkommt, aber auch dann nichts dafür tun, dass nichts nachkommt.
Du... Ganz wichtiger Punkt, und ich glaube, das mit dem Nachkommen, das ist, ich sehe das jetzt ganz lustig, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, bevor wir uns da jetzt getroffen haben. Und eines, so finde ich, dieser leidigen Themen ist eben in den letzten Jahren so also ein bisschen diese Personalnot, dieser Personalmangel. Und da sind zwei Dinge, finde ich, zum einen, wie du richtig sagst, ich glaube, dass wir halt einfach dass es jetzt so lange eine Personalnot gegeben hat, das liegt 20, 30 Jahre zurück, dass da Entscheidungen getroffen worden sind, die halt das heute noch bedingen, dass die Gastronomie in vielen Teilen immer noch uninteressant ist, man nichts verdient. Und dann kannst du dich noch behandeln lassen, wie wir es alle kennen. Aber ich habe schon das Gefühl, also zumindest bei uns und so mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir sprechen, dass es ein bisschen besser geworden ist. Also es kommen die Bewerbungen rein, immer noch mehr Küche als Service. Also das Küche ist da immer noch, glaube ich, ein bisschen sexier als der Service. Aber es tut sich wieder was. Und man merkt jetzt auch, wenn man mit Leuten redet, ja, da hat jetzt die angefangen und da kommt das noch und da ist die und wir haben ganz viele tolle junge Leute auf einmal um uns. Also ob das bei uns der Lukas in der Küche ist oder die Ingrid im Service, die eine unglaubliche Zukunft, wenn sie will, vor sich hat. Aber da liegt es dann schon auch ein bisschen an uns, dass man den Leuten da auch die Perspektive gibt und sagt, so ein bisschen...
Ich glaube nämlich schon auch, dass du, also ich hatte das Glück ja auch beim Oberbau, dass ich wirklich tolle Leute, jüngere Leute auch im Umkreis hatte, die... Also so gute Leute, die jetzt in allen Top-Adressen tätig sind oder mir längst schon den Rang abgelaufen haben. Und das ist schon so, irgendwie so, Ausbildung ist schon wichtig. Also das, aber wenn du sagst, das ist, du musst dich aber auch bei der Hand nehmen und dir was machen lassen.
Ja, so ist es.
Also zu sagen, die jetzt alle ja, auszubilden,
nein, es weiterbilden. Ist, Ausbildung hat halt in vielen, vielen Fällen, und wenn du jetzt mit der, so ein bisschen auch mit der Generation vor uns oder auch bei uns teilweise noch, wenn du redest, waren das halt einfach billige Arbeitskräfte, die auch als das eingesetzt worden sind. Da ist nicht gefragt worden, was sind der oder dem seine Stärken, was kann der oder die besonders gut, sondern das, du machst das, willst du es nicht machen, interessiert mich nicht, kommt der Nächste. Und dass das ein Klima natürlich schon bedingt hat, wo ich jeden, der nicht 150% Leidenschaft für diesen Job mitbringt, sagt, mache ich was anderes, weniger Aufwand und krieg das gleiche Geld, in Wahrheit. Oder vielleicht sogar mittlerweile ein bisschen mehr. Wobei, das Zahlen ist ja auch wieder ein bisschen besser geworden. Auch mittlerweile jetzt der Kollektivvertrag auch langsam irgendwie ein bisschen. Es ist immer noch sehr wenig für das, was gearbeitet wird.
Dafür gibt es als Trinkgeld auch.
So ist es.
Ich glaube, das merkt man immer, wenn man Unternehmer wird. wenn man kein Trinkgeld mehr hat.
Ja, und auch kein 13. und kein 14. mehr. Und
ah, ja.
All diese Dinge.
Ja, die, da war was.
All diese Annehmlichkeiten sind ja, dann weg.
Ja, das gekriegt. Das ist ein bisschen, wenn er zu dir sagt, ja, zahle die Firma. Also ich bin die Firma. Mache ich gern. Was war bei euch? Also ihr habt ja, ich war bewusst jetzt nicht auf alles eingehen, was ihr vorher gemacht habt. Gibt es irgendwie von euch aus, was das Prägendste war? Ihr habt jetzt viele Überschneidungen.
Für uns beide war sicher das Rad sehr, sehr prägend.
Wie lange wart ihr gemeinsam im Rad? Wie lange war das?
Also Simon war schon da, wo ich gekommen bin. Ich habe dann meine Lehre gemacht dort.
Ja.
Als mehr oder weniger Quereinsteiger mit Studienabbrecher. Also das war meine erste Station, deswegen war es wahrscheinlich noch einmal prägend. Aber auch der Markus als Person. Auch, ich glaube, wir haben eigentlich fast ausschließlich immer bei Selbstständigen gearbeitet.
Ja.
Was uns, glaube ich, zumindest nicht blauäugig in die ganze Selbstständigkeit gehen hat lassen. Also ich glaube, das ist sehr wertvoll, dass man sieht, dass das, ob das der Fabian war oder der Markus, dass das immer Menschen waren, die 1000% gegeben haben. Und da hat man, also natürlich immer mit Mitarbeitern, die das Ganze auch mitgetragen haben und die bereit waren, da an einem Strang zu ziehen, ob es jetzt der Suche nach Perfektion oder der besten Guest Experience war, whatever. Also es war auch immer das Team da. Aber das hat ganz klar, keiner von uns hat jetzt die Illusion gehabt, dass man sich da selbstständig macht und das ein 9-to-5-Job ist. Also der Markus Mraz war mehr Baumeister und Hausmeister, als er kocht hat. Und das war eine Lektion, die sich bewahrheitet hat jetzt auch im Racing-Check. Und auch der Fabian, also das waren extrem prägende Stationen. Für mich dann auch das Kandl, das mit aufzusperren. Ja, ich glaube, das...
Du bist viel mitgewachsen auch, oder? Betrieben. Also das End, wir sind gewachsen auch, das war zum Sonat damals zum ersten Mal einen zweiten Stern kriegt.
Ja.
Wie du dort warst zu der Zeit.
Nur wegen mir.
Danke, Julian. Wegen Hochzeit und Glück geschickt, oder?
Ich glaube, es war ein sehr cooles Team und das war natürlich die 20 Jahre Arbeit von Markus, die dann zu einer Zeit belohnt waren, wo wir gerade zufälligerweise dort waren. Von meinem Handwerk war der Fabian, glaube ich, am prägendsten. Ich war dann nach dem Rats ein Jahr in München mit einem Freund und dann halt Weinbar und sich mal austoben und Sharing Plates und halt dann glaubt man kann Gerichte schreiben oder man kann kochen und dann war ein Jahr Reality-Check beim Fabian und das war ganz wichtig.
Ich meine, du siehst es als Lehrer, hätte Zeit, ein Jahr lang Sharing Plates zu schicken, damit du dann wieder zurückkommst und sagst, okay, na, der Hase läuft doch ein bisschen anders.
Extrem, ich glaube, das wird vielen Köchen ganz gut tun.
Ich glaube, beim Fabian war halt, also
Nein, ist ja voll okay.
Ich dürfte den Fabian, ja, der war ja auch schon hier im Podcast.
Simon, jetzt hast du die Aussage des Podcasts gerade zercuttet.
Was, Entschuldigung?
Das würde einigen Köchen mal gut tun, wenn es weniger Sharing Plates machen.
Es geht gar nicht um Sharing. Ich bin ein großer Fan von Sharing Plates. Es geht eher darum.
Aber in was für ein Zusammenhang ist wieder?
Nein, ich glaube,
es geht um das Handwerk. Ich glaube,
genau.
Ich glaube, es geht darum, dass Kochen mittlerweile so ein riesiger Kosmos ist, jetzt auch von Techniken, alles Mögliche. Und dass es, glaube ich, eine Illusion ist, dass man, erstens lernt man nie aus, aber ich glaube, man muss auch gewillt sein, was zu lernen. Und ich glaube, in jedem Handwerk das Gleiche, das ist jetzt nichts, was
ich glaube, das Handwerk zum Teil nicht neu erfunden wurde.
Ich glaube, unsere Erfahrungen decken sich da. Also für mich war sicherlich auch der Markus Mraz eine der, wenn nicht der wichtigste, weil der mir einfach damals als dahergrennten 23-Jährigen erlaubt hat, sozusagen im Sternerestaurant den Weinkeller zu übernehmen und mich dort auszutoben und mir wurscht, was war, und ich habe mir dort auch einige Böcke erlaubt zu schießen, eigentlich immer die Stange gehalten hat, bedingungslos, und gesagt hat, wurscht, was sozusagen ist. Also es war irgendwie so das Gefühl, wenn die Zahlen stimmen und die Gästzufriedenheit stimmt, dann kann ich machen, was ich will. Und das war schon wirklich...
Es ist ja am Ende des Tages... Vergessen sie auch viel, das Wichtigste.
Absolut.
Du spielst mit seinem Kapital.
Absolut.
Dann was würde das die, und du spielst mit seinen Gästen.
Natürlich, ja.
Die kommen jetzt, natürlich. Also Glück sagt, die kommen ja wegen
natürlich, ja.
Rat.
Und was man bei Markus auch gelernt hat, der Markus ist ein fantastischer Gastgeber eigentlich auch immer gewesen. Der immer überall auch war. Also der war jetzt auch kein, so wie viele
Köche, sehr flexibel.
War jetzt nicht der jetzt da rausgegangen ist und den großen Zampano gegeben hat. Das war er nicht, aber er war immer interessiert, und wenn es was gegeben hat. Und ich weiß noch, wir haben da einen Gast einmal, da hatten wir ein großartiges Erlebnis, was auch vielleicht heute so nicht mehr stattfinden würde in manchen Betrieben. Es gab einen Gast, der hat bei uns getrunken, den kannte ich noch von Coburg vorher, und der hat eine Flasche 90er Mouton getrunken. Also unter anderem, es war die einzige Flasche, und es war ein bisschen, ich glaube, es waren 8 Personen, und die hat ihm so gut geschmeckt, und er wollte noch eine zweite. Und ich habe gesagt, es war die einzige Flasche. Naja, was machen wir jetzt? In die Küche gegangen,
Ein Koch ist mit seinem Moped ins Palais Coburg gefahren. Ich habe im Coburg angerufen und gesagt, ich brauche eine Flasche 90er Motor. Passt. Der Markus Mraz hat gesagt, was können wir sonst noch tun? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, dann also naja, Käse, ja, das Käse, das ist ja alles einfach nur. Und der Gast hat sich's gewünscht und der Markus Mraz ist dann in der Küche gestanden und ich weiß nicht, was es war, eine Melone, glaube ich, hat er in Alufolie eingewickelt und hat so einen Gouda-Igel bastelt mit einfach mal so Gouda-Würfeln um.
Habe ich noch die Fotos.
Und fertig. Und die Geschichte war erledigt. Und das war
so ein bisschen Gouda-Igel und ein 1990er Motor-Rothschild. So also ja,
das war nicht so eine geile Kombi. So, und das ist das große Ding. Und das ist so ein bisschen das, was wir, glaube ich, auch gelernt haben, dieses Stay Humble. Dieses, es ist wurscht, was du bist und wer du bist und was du kochst. Aber es geht am Ende des Tages geht's darum, dass der Gast glücklich nach Hause geht. Aber das war so ein bisschen das was uns, glaube ich, beide geprägt hat, ist dieses wurscht, wer du bist und was du hast und was du kannst. Mach den Gast zufrieden. Und das merkt man heute, finde ich, so ein bisschen in vielen Betrieben, dieses, pass auf, das ist unser Konzept und entweder du spielst mit oder du spielst
nicht oder stirb.
Es gibt keinerlei Möglichkeit mehr irgendwie zu variieren.
Genau, Zäune, vergiss das Zeug.
Es gibt keinerlei Möglichkeit zu variieren oder irgendwie auch nur einzugehen auf den Gast. Wurscht, es ist entweder das oder das. Und das war halt nie und das ist, glaube ich, das, was uns schon auch sehr geprägt hat. Und zum Fabian nochmal kurz. Das ist halt einer gewesen, der, ich kenne den Fabian doch schon um einiges länger als der Julian, als der und als den Julian, weil den Fabian ja früher kennengelernt. Und der war halt einer, der kommt halt aus einer, auch so ein bisschen eine Welt von gestern auch schon, der kommt halt aus so einer deutschen Kaderschmiede, wo halt wirklich da gearbeitet wurde. Und
ja, wir haben einen Podcast mit ihm gehabt,
ja,
kann
ja
man gar keine nachhören.
Ja.
Der Fabian kommt da wirklich aus dieser...
Ja, ja.
Winkler,
ja, ja.
Jürgens.
Ja, ja, ja. So. Also das waren wirklich so 90% Psychopathen, die dem irgendwie vorgelebt haben und ja, vorgearbeitet haben. Und jeder, und ich glaube jeder, der für den Fabian gearbeitet hat, wird sich sicher sein, dass er dort mit einem Benefit rausgegangen ist, was einfach Anspruch ans Handwerk und an Perfektion angeht. Und ich glaube deswegen...
Ich weiß jetzt nicht, ob das jeder machen muss. Wie du gesagt hast, manche wird es vielleicht mal nicht so schlecht tun.
Nein, das habe ich gar nicht in dem Sinn gemeint, dass man sich irgendwo totarbeiten muss. Oder, und ich finde auch nicht, dass das die alte Schule ist. Es ist einfach.
Nein, aber die Herrschaften sind ja schon begnadete Köche.
Nein, aber ich glaube,
Handwerker.
Ich glaube, es ist nicht die alte Schule. Ich glaube, es gibt einfach eben wie bei vielen Handwerk.
Ich glaube auch nicht, dass es ums Todarbeiten geht.
Nein, es geht darum, dass
man mal Struktur lernt, dass man mal Struktur lernt.
Ja, und es gibt im Kochen einfach Sachen, die jetzt plakativ gesagt richtig oder falsch sind und die man halt lernen muss.
So wie im Weinbau.
Das war auch ganz wichtig bei Markus, dass das auch bei Lehrlingen oder bei jeder, der sich den Beruf annähern will, ist beim Wein ja, glaube ich, fast noch extremer, weil es dir niemand irgendwie auf dem Silbertablett serviert. Ich glaube, du musst die von dir selbst aus die Wissenslust haben, du musst dich selbst hinstellen und dir am Markt einen Fisch holen und dir beibringen. Es wird dir niemand zeigen. Also, wenn es einen guten Lehrmeister hat, dann wird er dir einiges zeigen, aber das ist so ein großes Feld, dass du einfach, musst du halt selber machen. Und ich glaube, es gibt dann.
Ist beim Kochen einfacher, würde ich sagen. Also, oder siehst du aus deiner Sicht, siehst du beim Kochen einfacher?
Ich glaube, es ist beim Wein einfacher. Weil du kannst beim Wein und Co. reinspazieren und kannst dir 6 Flaschen Wein kaufen und dich aber damit beschäftigen. Aber du
kochst wegen dem trotzdem keine Ahnung.
Ja, aber du hast ja mittlerweile kannst du ja alles.
Genau, erfahren. Aber ich glaube, dass du schon das meiste lernst. Wenn du viel vor Ort bist.
Das schon. Aber also ich meine, wenn du sagst, ich möchte jetzt wissen, wie kann ich sensorisch den Unterschied zwischen Cabernet und Merlot, dann gehe ich irgendwo hin und kaufe mir 3 Cabernets und 3 Merlots und kann das ja kosten.
Ja, es gibt auch zu jeder Kochtechnik 100 YouTube-Videos.
Nein, das stimmt.
Das ist immer
der Lehrling, der ist der Lukas hat uns jetzt am Samstag nochmal ganz stolz erzählt, frage ich ihn, was er am Wochenende macht, hat er gesagt, er hat sich jetzt beim Radarzt einen Hirschrücken gekauft, hat sich ein Kilo Kalbsknochen und ein Kilo Wildknochen gekauft, jetzt setzt er einen Schuh an und dann tut er das und das macht er am Wochenende. Der Lukas Lang, der ist schon ein bisschen länger dabei, hat ihm gesagt, du hast noch die Motivation, Soßen zu kochen in deiner Freizeit. Geht auch vorbei.
Aber nicht Witz.
Nein, aber deswegen, ich glaube, ja. Jungen Menschen, das ist schon wichtig. Und so wie wir eben die Leute vor uns hatten, die uns viel gezeigt haben, so, glaube ich, versuchen wir das auch zu leben, dass wir das weitergeben.
Was Julian quasi auch gesagt hat, so, er hat es beim Markus zusammengefasst, du hast bei Markus einfach wirklich gezeigt bekommen und willst es aber auch so weiterleben.
Ja, bei Markus war eher das Mitleben dürfen. Also der Markus war nicht der, also er hat uns viel gezeigt, aber er war nicht der, die Zeit hat es ja auch nicht gegeben. Das ist ja auch eine Illusion, das romantische Bild, wo du mit dem Chef am Schneidbrett sitzt und er zeigt dir 2 Stunden, wie man Fisch filetiert. Es ist ein bisschen, der Markus hat ja auch nur erwachsene Lehrlinge genommen zu der Zeit. Das war schon ein bisschen Schwimmen oder nicht. Also da haben wir auch wie in jedem Kochberuf, gab es Leute, die dann einfach wieder aufgehört haben, weil es ist halt, du brauchst gewisse Leidenschaft, damit du das durchziehst. Und gerade bei Markus, das war ja ein gewachsener Betrieb, wo einfach ein gewisses Tempo gefahren worden ist. Also es war halt lässig, weil du dort mitmachen durftest. Das war so, und dass du den Köchen und den Markus da beim Arbeiten zuschauen hast können. Und dann musst du halt selber der Schwarm sein, der das aufsaugt. Oder ich habe halt gesehen, wie er eine Soße angesetzt hat, wie er ein Paprika-Händel gekocht hat. Das musst du dann halt selber checken und dann
alles. Hast du in deiner Freizeit dann selber Soßen gemacht?
Zu der Zeit schon noch sicher, ja.
Geil.
Und
du bist froh, wenn's da, wenn wir es dann froh mit Eierspeisen haben hingekriegt.
Nein, ich koche tatsächlich auch sehr gern.
Und ich koche auch gern, aber wie viel Zeit hast du?
Nein, gar keine mehr.
Also sag ich mal, es ist Urlaub, wenn ich
koche. Nur mehr vor Wut.
Hast du einen Lehrmeister gehabt? Hast
Nein.
du eine Idee, weil du das gerade vorhin gesagt hast?
Der Mensch, der mich sicherlich am meisten für Wein sensibilisiert hat und für das große Ganze, ist der Peter Linack gewesen, der damals mein Chef im Palais Coburg war, beim Silvio im Restaurant, der mittlerweile in der Weinbank ist,
okay,
in die Steiermark geheiratet hat, zu einem dir nicht unbekannten Weingut, Sternhardt. Also das war damals, also ich war schon sehr weinbegeistert und dann kommst du, das war auch mein erster Job im Fine Dining und ich habe mich dort beworben im Palais Coburg und an meinem Probetag habe ich dann irgendwie hinten poliert und was weiß ich was gemacht und stellt mir der da ein Glasl hin und sagt, was sagst du dazu? Und ich koste das und denke mir so, ja, es ist schon nicht so schlecht. Und sag ich, was ist denn das? Na, 75er Petrus. Und ich gesagt, okay.
Was ist Petrus?
Nein, das habe ich schon gewusst, was Petrus ist, aber und dann habe ich da wirklich in knapp 2 oder 2,5 Jahren einfach dort, also ich habe sie immer noch aufgehoben, die sind in einem Band gemeinsam, glaube ich, 7 oder 8 so diese Moleskine ausgeschrieben mit Verkostnotizen über die großen Weine dieser Welt. Und das war sicherlich ganz wichtig, aber auch der Markus Mraz dann, was das Ganze bedeutet, in einen funktionierenden Betrieb auch einzuarbeiten. Wenn man jetzt von einem Palais Coburg kommst, das gehört jetzt Familie Bühringer, da geht es um relativ wenig. Da kann man natürlich sagen, ja, bestellen wir dort einmal und bestellen wir das einmal. Und bestellen
ist ja auch ein Riesenhaus.
Also. So ist es. Aber wenn es dann einmal, und der nächste Schritt war dann eben bei Markus, der jemanden gesucht hat und ich habe mich dann da beworben und wir waren uns von Anfang an sehr sympathisch und sehr einig. Und ich bin dann halt hingekommen und habe gesagt, so, jetzt werden wir mal bestellen, das und das und das. Und er hat dann gesagt, Bulli, runter vom Gas. Runter vom Gas. Und da merkst du dann halt einmal auch, ja, was es bedeutet, mal Geld verdienen, dann kann man Geld wieder ausgeben und so weiter und so fort. Und deswegen waren das, glaube ich, beides Punkte in meiner Laufbahn, wo ich sage, das ist eigentlich so das, was mich geprägt hat.
Wunderschön. Ich liebe das immer, das Thema. Jeder junge Sommelier oder Sommelier hat das Gefühl, man muss irgendwo hin und muss einkaufen. Und wenn man das nicht geil darf, dann ist es auch schlecht. Ich finde, das ist so schon so ein Wachstumsthema. Weiß nicht. Es ist ja, glaube ich, auch eine ziemliche Bürde als Koch, das frage ich mich jetzt gerade, aber keine Ahnung. Du kaufst dir auch ein und wenn du mal selber einkaufst und mal die Warenwerte einkaufst, und wie viele Plätze habt ihr im Restaurant?
50, also 70.
Wie viel Essen wie viele Gäste schickst du am Abend? 70. 70, da kaufst du ja schon eine Summe näher was ein. Vor allem, wenn du Produkte hast, die aber Geld kosten. Das klingt jetzt lächerlich, aber ein guter Kass kostet auch schon richtig Geld.
Ja, aber zwischen Küche und Keller ist der Unterschied ja noch einmal der, dass die Küche das ja einkauft, um es unmittelbar zu verarbeiten.
Ja genau, aber es ist trotzdem auch so ein bisschen ein Risikofaktor.
Es ist ja der Wareneinsatz sozusagen. Ja,
dass du das mal checkst, finde ich immer. Oder
nein, ja, das schon.
Das war auch dauernd.
Ich verstehe es voll.
Aber wenn du jetzt sagst, du kaufst jetzt einen Wein, du legst jetzt 6er OHK Mouton und verkaufst es, dann ist es ja noch einmal gebundenes Kapital. Das hast du in der Küche nicht.
Genau,
ganz
aber
so.
Du hast das ja, Risiko, dass es schlecht wird.
Genau,
das
schon.
Weil das war nicht besser.
Das schon,
ja. Das war auch so einer der Prozesse bei der Selbstständigkeit bei uns. Mir war das immer extrem wichtig, wie man mit, also erstens, wie man mit uns untereinander umgeht, aber auch mit den Produzenten, dass man da natürlich einen wertschätzenden und respektvollen Ton findet. Aber ich glaube, ich gehe, seit ich selbstständig bin, vielen Lieferanten extrem am Arsch. Weil es natürlich einfach unser Geld ist. Es ist kein Finanzier und wenn was nicht passt, dann sage ich es. Also Zug jetzt nicht aus, aber ich bin sicher sehr kleinlich. Das habe ich auch gelernt von Fabian und von Markus. Finde ich, ist auch das Recht, also das gleich wie Gäste, ob es jetzt im Fine Dining oder bei uns ist, auch einen Anspruch haben. Und wenn was nicht passt, dann reklamiert man es. Aber das ist, finde ich, auch was sich viele junge Köche irgendwie zu Herzen nehmen sollten. Dass das auch eine Wertschätzung vom Produkt ist, dass man lernt, was anzusprechen, wenn es nicht passt. Einfach auch, es ist auch ein wertvolles Feedback oft für den Produzenten, genauso wie wir uns wünschen, dass wenn was nicht passt, dass man das, dass die Gäste das sagen.
Das ist immer die Mitarbeiter war so. Du sagst, was anzusprechen, was nicht passt.
Ja.
Also das ist ja oft so, es wird immer kein Klammer, der in der Branche war angesprochen, wird eigentlich
so. Ja, so ist es.
Und das war jetzt auch über die 3 Jahre, ich meine, als wir aufgespielt haben, war ich 27, schon noch ein Burli.
Ich wollte dich gerade vorher fragen, wie alt du euch bist.
Und jetzt bin ich 30 und das war teilweise auch ein Kampf. Das ist natürlich alles oft bei größeren Verkäufern oder Produzenten, dass man sich da schon den Respekt erarbeiten muss.
Ja.
Auch das, da hat dann natürlich auch das Standing vom Simon oder auch ein bisschen die Feindeining-Vergangenheit geholfen oder dann auch die Preise, die wir Gott sei Dank gewonnen haben. Aber das war nicht immer so einfach. Da habe ich dann auch teilweise, glaube ich, ein bisschen auf den Tisch gehauen.
Dass du die Qualität kriegst, so wie du sie haben
möchtest. Ja, auch den Respekt oder ernst genommen zu werden. Aber ja, das ist, glaube ich, in jeder Branche normal, dass wenn man irgendwie jung ist, also bist du ja sicher auch kennen in manchen Situationen.
Es wartet keiner auf dich. Also es wartet die Lieferanten, die du haben willst, zum Teil, was du hast, die warten jetzt nicht, dass der Julian kommt und sagt, endlich kommst du zu mir und kaufst mir was an.
Ja.
Und dann, du kaufst denen zurück oder so. Ist ja wie gleich um mir. Es kommt da keiner und sagt, boah, danke Max, endlich kommst du her. Ich wollte schon immer darauf gewartet, dass ich dann Weihnachten kaufen
will. Ja, ja.
So rennt's auch nicht. Da musst du da erstmal, das ist
ja, und es ist auch, und aber man muss überhaupt so ein bisschen dieses Spiel halt auch einfach lernen. Das ist, ich habe zum Beispiel den Philipp Schäfer da gehabt und da ist ja das nichts anderes im Weinhandel. Der Philipp ist, wie du ihn richtig vorgestellt hast, einer der gefragtesten Händler, und wir haben das große Glück, dass wir mit ihm arbeiten dürfen. Philipp und ich feiern heuer unser 10-jähriges. Wir arbeiten seit 10 Jahren zusammen. Das ist der Punkt. Der hat halt alles, was du haben willst, aber du kannst dir jetzt auch nicht hinkommen und sagen, so, pass auf, hallo Herr Schäfer, ich bin XY, ich nehme jetzt 12 Flaschen Ulysse Colin und dann noch ein bisschen, weiß ich nicht was, und den Rest brauche ich alles nicht. Danke.
Weil du spüren können musst, da weil der auch nicht vor 10 Jahren noch mal so spaziert ist und gesagt hat.
Na genau.
Hey, du bist der Arno, ja sicher, ich kaufe alles, was ich kriege.
Aber du musst ja einfach auch wissen, wie das funktioniert. Du kannst jetzt nicht glauben, dass du jetzt irgendwo hingehst und sagst, die warten alle auf dich.
Man muss jeder Lieferant hat ja auch nicht seine
Produkte. Dann nimmst du mal ein bisschen was von dem, dann nimmst du ein bisschen was von dem und dann, so kann man sich halt dann irgendwie ein bisschen vorarbeiten. Also das ist ja ganz, ganz klar.
Ja, das geht ja in Partnerschaften viel.
Genau, so ist es.
Ja, wir haben es jetzt sehr öfter schon besprochen, mit Zeit und ein bisschen Geduld zu haben.
Ja, Geduld ist, glaube ich, auch ein ganz, ein wichtiges Thema. Und ich glaube, das ist, wenn mich jemand fragen würde, was wichtig ist. Was ich schon finde, was man mitbekommt, ist, dass dieses, gerade in der heutigen Zeit, wo alles immer viel schnelllebiger und alles immer von jetzt auf gleich passiert, es hat kaum mehr jemand Geduld, sich irgendwie mit einem Betrieb auseinanderzusetzen oder sich mit einer Weinkarte auseinanderzusetzen. Ich denke mir dann immer so diese ganzen Saison-Sommeliers und Sommelieren, und damit meine ich jetzt nicht die tatsächlich auf Saison sind, sondern die 4 bis 6 Monate irgendwo arbeiten.
Aber du rennst die Saison in Wien.
Ja, genau.
Jetzt von den Saisonen in Wien. Was hast du so gemacht?
Ja, genau. Wo es dann 6 Monate da bist und 6 Monate tut und dann jetzt ist auf meiner Weinkarte. Das ist ein Blödsinn. Du hast nicht eine Weinkarte, wenn du 6 Monate irgendwo bist. Oder du musst einmal, glaube ich, ein Jahr lang einen Betrieb kennenlernen, die Strukturen dort kennenlernen. Und dann kannst du ein zweites Jahr machen und dann kannst du davon reden, dass du auf einer Weinkarte einen Impact hast. Alles andere ist, entschuldige, in meinen Augen lächerlich. Und ist auch nicht notwendig, weil es braucht Zeit. Es braucht auch eine gewisse Erfahrung im Leben, damit du irgendwie eine Form von Gastgeber auch sein kannst oder so. Ich glaube, dass du, wenn du eine gewisse Klientel bedienst, auch eine gewisse Lebenserfahrung brauchst, um da irgendwie sozusagen mithalten und mitreden zu können. Und ich glaube, dass junge Menschen, und ich habe das bei mir gemerkt, damals, wie gesagt, ich war 23 und ich habe auch ein, zwei Kritiken bekommen, wo ich mir gedacht habe, so der Allergeilste bist du eigentlich nicht gerade, wie du eigentlich glaubst.
Kritik ist ja wichtig.
Aber
gegenseitig beweihräuchern.
Deswegen, ich glaube, es ist, man braucht schon so ein bisschen einen Willen, das zu machen. Und ich glaube, ja, es gibt so viele große Vorbilder, die halt wirklich irgendwie was bewirkt haben, jetzt ein René Antrag oder wie sie alle heißen, die jahrelang ihre Betriebe auch mitgeprägt haben. Und das ist, glaube ich, für mich dann der Idealfall. Ich muss jetzt der René ist jetzt, glaube ich, 16 Jahre im Steiereck.
Das ist ein Extrembeispiel. Ja.
Aber
das beste Beispiel beim Landhaus Bacher.
Johanna. Ja, ja, das fantastisch. 45 Jahre Landhaus Bacher. Nein, aber ich glaube, solange musst du nicht sein, aber ich glaube, genau. Es ist ein Schwachsinn zu glauben, du bist jetzt ein halbes Jahr irgendwo und sagst, das ist meine Weinkarte.
Ja, das ist ja auch das Problem, ein bisschen so ein Instagram Lebensläufer.
Genau, so ist
aber
es.
Aber steht ja. in deiner Bio drinnen, wo du überall warst, ja. Und du denkst, du bist 23, was hast du alles gesehen bis
ja,
jetzt? Ja, der war heute dann 3 Monate Tutor Praktikum, 3 Monate Tutor Praktikum, aber.
Und dann aber auch immer so.
Nicht mal, wie du heißt,
und dann aber ist es auch oft so, dieses Ja, aber dort hat es mir nicht passt, weil dort war der nicht okay und da war der Chef komisch und da war das. Den perfekten Betrieb gibt es selten. Also wenn, dann mach's, sperr was auf, dann hast du deinen eigenen Betrieb, du hast dann viele andere perfekt. Sorgen, aber du kannst ja zumindest dein eigener Chef sein. Aber sonst finde ich, ist es schon ein bisschen, und wie gesagt, vorher schon, es ist ein bisschen ein People-Business einfach. Du musst dich halt mit Menschen arrangieren können. Wurscht, ob das der Gast, deine Kolleginnen und Kollegen,
deine Chefs sind. Das gehört halt schon, finde ich, alles ein bisschen dazu. Und ich glaube, das ist gerade so ein bisschen läuft Gefahr, dass man das so ein bisschen verlernt, dass man jetzt sagt, okay, man ist halt jetzt einfach mal zwei, drei. Und ich glaube, das Spannende ist ja auch bei uns in der Branche, so toll sie ist, so mühsam ist sie gleichzeitig auch, weil du einfach so viel Wiederholung dabei hast. Und erinnere dich, du aus deiner Zeit noch, du machst das beste Service, du hast die besten Gäste. Es ist alles geil, es ist alles super. Die Leute machen mit, die Weine singen alle, die du empfiehlst. Die Leute gehen raus, applaudieren, Standing Ovations. Du kommst raus, brauchst einmal zwei Stunden, bis du vom Adrenalin wieder runterkommst, ist am nächsten Tag alles wertlos. Es ist alles, vollkommen, du bist auf null. Du stehst wieder unten, wie der Sisyphus mit seinem Stein und kannst den wieder raufrollen. Und es ist jeden Tag dasselbe. Und nur wenn du das verstehst und das gut machst, auf lange Zeit, dann kannst du wirklich gut werden und wirklich Erfolg haben. Mhm. Und das geht nicht mit, hey, yo, tick, tick, Flash, Story hier, ich habe jetzt hier den Wein, den wer andere eingekauft hat, aber ich verkaufe ihn jetzt und dann kaufe ich vielleicht nur drei Weine ein und sage, das ist meine, das ist, finde ich, nicht so die richtige Geschichte.
Ja. Also das haben wir jetzt eigentlich den Punkt gerade geklärt, was für den guten Sommelier ausmacht.
Ja.
Beständigkeit.
Absolut. Beständigkeit, Unaufgeregtheit auch, nicht auch so ein bisschen frei von Trends sein, sich nicht Trends verwehren, aber so ein bisschen auch nicht jeden Trend nachrennen.
Nachrennen solltest du ja allgemein gar nichts, glaube ich.
Ja, aber also ich glaube auch nicht, dass wenn du in einem...
Weil es ist schon super, wenn man Ulysse Köln auf die Karte schreiben kann.
Natürlich.
Dann läuft man einen Trend ja auch, bist du im Trend. Dann bist du beim Trend dabei.
Wieso? Champagner ist kein Trend.
Winzer Champagner ist absoluter Trend.
Ja, aber ich auch schon seit 10 Jahren.
In deiner Bubble.
Okay.
Das so. Aber wir sind Wirtshaus aus Winzer Champagner getrunken worden, war jetzt ist es so nicht seit 10 Jahren gang und gäbe.
Nein, natürlich.
Und dass nicht solche Summen für Winzer Champagner aufgerufen werden.
Das ist richtig, ja.
Also wir können natürlich jetzt Schacks loslassen, aber außerdem bestätigen die Regel.
Nein, das ist schon richtig, ja, natürlich. Aber ja, nein,
das stimmt. Ich glaube, das sollte viel verkosten.
Nein, ich meine jetzt Trends nicht jetzt spezifisch auf irgendwelche Regionen oder sonst was, sondern einfach eben, wie der Julian gerade vorher angesprochen hat, dass dann irgendwie so vor einigen Jahren auf einmal alle, dass irgendwie keiner mehr sein eigenes Essen gekriegt hat, sondern alle nur mehr Sharing gemacht haben. Also es ist nicht automatisch nur, weil es alle machen, muss man auch mitmachen. Und ich glaube, das zeichnet auch immer die großen, zeitlosen Häuser, egal auf welcher, ob das der Sodomer Peppi in Dullen war oder ob das der Steiereck oder die Oberhaus waren, das zeichnet diese Häuser immer aus, dass sie da so ein bisschen sich schon immer das mitgenommen haben, was für sie wichtig war, von diesen Trends oder aus diesen Trends.
Oder Trends aber
nicht,
gesetzt.
Oder Trends gesetzt im Idealfall. Aber nicht jetzt irgendwie, dann biege ich jetzt links ab und dann biege ich wieder rechts ab und dann muss ich wieder quer runter und quer rauf. Das ist für mich Beständigkeit.
Ja, eine eigene Idee haben. Siehst du das im Kochen gleich?
Ja, ich glaube, Kochen ist da schon nochmal durch Instagram voll beschleunigt, wahrscheinlich noch schnelllebiger, weil einmal einen guten Wein zu machen, das braucht ein paar Jahre. Und im Kochen ist das... Ich stürme da immer gern nach vorne und dann lösche ich meine Instagram-Stories. Oder ich bin da sehr kritisch. Oder bin sowieso jemand, der starke Meinungen hat und überhole mich da manchmal selber. Aber ich finde...
Finde ich ihn sehr gut.
Aber ich finde...
Kennst du gar nicht.
Ich folge dir sehr gerne.
Aber ich finde das schon auch mit lieben Kochkollegen, die das, glaube ich, ähnlich sehen. Wir sind in Österreich eh gesegnet, weil es die meisten Fine-Dining-Lokale Chef-owned oder im Familienbesitz sind. Das ist jetzt nichts, wo Investor sagt, wir bauen da jetzt ein neues Fine-Dining-Lokal hin. Weil ganz viel von dem, finde ich, ist extrem austauschbar zurzeit und extrem langweilig. Und in der Bubble, die sich, glaube ich, wirklich damit auseinandersetzt, gibt es eh so ein Revival für gerade diese... Waldhotel Sonora oder die großen Franzosen. Ich finde, in Frankreich wird, es ist klischeehaft, aber da wird unter anderem am spannendsten gekocht. Also gerade, aber auch die großen Köche, so wie Yannick Galinot, der zwei, drei Sterne hat. Das ist, finde ich, viel mehr Avantgarde als das 17. halb nordisch, halb, weiß ich nicht was, Restaurant, das 18 Gänge Königskrabbe mit Jusuper Blanc. Ist jetzt ein bisschen eine pauschalisierende Kritik, aber ich finde, deswegen ist es meiner Meinung nach durch, recht leicht, sich auch einen Namen zu machen, weil wenn du dich wirklich irgendwie dem Handwerk hingibst, dann gibt es extrem viele Nischen, die unbespielt sind. Und
die Nische, die wir jetzt treffen, ist diese K&K oder österreichische Klassikküche, die doch ein bisschen, oder wie würdest du einen eigenen Küchenstil
beschreiben? Ja, ich glaube, den finden wir erst. Und jetzt, wenn man zurückdenkt und wir sperren das mit 27 auf und denken wir, okay, das ist eh schon super und jetzt kommt oft das Feedback von Gästen, dass es so wie viel besser es nicht worden ist. Und dann die erste Reaktion ist dann oft zu sagen, es war damals ja schon geil, aber es ist ja gerade wichtig und es wäre ja irgendwie dumm zu glauben, dass das schon so super wäre. Und ich glaube, gerade jetzt, genauso viel wie ich beim Fabian gelernt habe, umso mehr habe ich jetzt gelernt, seit ich selbstständig bin. Und das ist genau, dass man eben neugierig bleibt und sich selber mehr beibringt und bei Kollegen schaut. Und ich glaube, jetzt gerade finden wir uns, oder sage ich, dass ich vielleicht eine, bis zumindest im österreichischen Raum, eine erkennbare Linie koche. Oder was, wie ich kochen will. Und das ist erstens so ein cooles Gefühl, aber das hat jetzt auch 3 Jahre gebraucht und die 8 Jahre davor bei anderen Betrieben. Also ich glaube, das ist hoffentlich noch ein Prozess, der noch weitergeht.
Aber du kannst es noch nicht in Wörter definieren. Ich weiß nicht, was du meinst, aber als Zuhörer.
Also wie meine Küchenlinie definieren
will. Ja.
Ist immer schwierig, weil man schnell in so Schlagwörter reinfällt. Ich glaube, es ist ganz bewusst verwurzelt in dieser Countdown der österreichischen Küche. Es ist wahrscheinlich gegen die Trends bis zu einem gewissen Grad fleischlastig, aber für ihn rein. Und es ist in Bezug auf Markus Graz, das Wichtigste ist mir, und das sage ich immer den Köchen, der Geschmack. Mir ist oft wurscht, wie es ausschaut am Teller, Depp hat gesagt, oder das darf dann ruhig brutalistisch oder arg sein, aber es muss halt geil schmecken. Weiß nicht, wie du das...
Also Fettsäure immer gern dabei.
Genau, an der Grenze abgeschmeckt.
Schärfe, genau.
An der Grenze abgeschmeckt wie der Farbe. Und ich finde, das ist, wenn mich wer fragt, was macht für die ein Koch aus oder was ist Kochen, dann ist es abschmecken. Weißt? Wenn 100 Leute ein Rezept nachkochen, dann schmeckt es bei ihm anders. Und ein Koch muss wissen, wie, durch was für Techniken und durch was für Produkte, ob das jetzt Zitrone, Essig, wie es halt gut schmeckt. Ich finde, das ist so das Wichtigste. Wenn ich sage, nimm 10 Leute von der Straße, mach mal ein Butterbrot. Selbst dann schmeckt es anders, wie dick schneide ich es, wie Toast ist, wie viel Butter mache ich drauf, mache ich Salz drauf. Weiß ich nicht, das sind die kleinen Feinheiten.
Mal Gänseleber drauf, oder nicht?
Genau.
Was für Butterbrot? Hallo, mein Name ist Simon Schubert. Ich mache Ihnen heute ein Butterbrot. Hey, danke für den tiefen Einblick gerade. Also, schön, dass ich gerade auf so Kochen geschossen bin. Wir haben weniger über so Kochstile, und das ist was gerade modern ist. Und du hast da eine starke Meinung. Und dann finde ich das auch ganz... Und das Coole ist, du kannst das vielleicht dann noch wirklich haben, weil viele Köche, die dann mal, glaube ich, vergessen...
Erfolg haben.
Ich weiß nicht, ob Sterne immer nur Erfolg sind. das ist dann, du nicht unbedingt irgendwie beleidigen willst. Du hast ja keinen beleidigt, aber du hast einfach das, was du nicht isst, gern isst.
Nein, aber ich muss auch dazu sagen, ich finde, das ist, oder weil du das, Maxi, angesprochen hast, es ist so, also zumindest in Österreich fällt es mir so ein bisschen auf, es herrscht so ein bisschen so eine, diese ewige Konsenssucht, immer nur und ja nichts über irgendeinen Kollegen oder irgendeine Kollegin sagen, aber wo ich mir auch denke, ich weiß nicht, ob das wirklich, das ist halt auch so eine österreichische Herangehensweise, dass man sagt, das ist, na, super, super, super. Aber ich weiß nicht, manchmal, wenn man sagt, dort war jetzt gerade, das war jetzt, hat mir gerade nicht so geschmeckt. Es ist ja, ist ja Geschmack, was sehr subjektiv ist, und es kann ja meine Meinung sein, dass ich sage, es hat mir jetzt dort nicht geschmeckt. Ich muss jetzt nicht sagen, der kann nicht kochen oder die kann nicht kochen. Aber ich kann ja sagen, die Weinempfehlung oder die Weinbegleitung war jetzt nicht so gut. Es ist, das ist dann immer so gleich eine Hoheitsbeleidigung und irgendwie so ein Sakrileg, dass man da irgendwie sagt, das kannst du ja nicht sagen.
Aber, warum soll das nicht sagen können? Unterschied zwischen Kritik ist ja wichtig, weil Kritik können wir lernen. Aber wenn es dein Lehrling dir Essen gibt und du sagst, super, mach weiter, aber eigentlich hat es dir nicht taugt, dann lernt er auch nicht weiter.
Ja, so ist es, ja.
Das ist ja das Hüfte nicht. Also, der ist ja vielleicht froh, wenn du ihm sagst, du, ich glaube, das hast du ein bisschen verzedelt.
Ja.
Oder ich kann sagen, es hat mir nicht geschmeckt.
Ja, aber es ist ja auch, wir merken es ja auch selber. Ich meine, wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, du, der Gast hat das und das gesagt, dass man dann gleich einmal, wie ist das gemeint? Was soll das jetzt heißen? Das kann ja nicht, der ist ja ein ahnungslos oder was auch immer. Es ist jetzt überspitzt gesagt. Und natürlich ist Kritik nie was Angenehmes. Und ich glaube, in der Küche noch mehr als bei, wir machen einen Wein auf und der kann passen oder kann nicht passen. Aber es ist immer so. So ist es. Und ich sage das immer gern, wenn wir sagen, super, danke für den Wein. Ich habe den Wein nicht gemacht. Das ist alles in Ordnung. Aber bei der Küche, glaube ich, gibst du doch noch viel mehr von dir preis und von dir rein. Und wenn das dann nicht, dass das dann so ein bisschen eine persönlichere Geschichte auch sein kann. Aber ich finde, grundsätzlich würde uns das allen, glaube ich, ganz gut tun, wenn wir halt auch einmal sagen könnten, du, sorry, aber das war jetzt gerade nichts. Brauchen jetzt nicht alle bei uns damit anfangen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber vielleicht ganz grundsätzlich.
So, ich erinnere mich immer an die geile Ratzensohn-Kritik. 1 Stern, weil ich bin an der Website gescheitert.
Naja.
Die Kritik machen wir auch nicht.
Nein, es gehören schon immer 2 dazu. Und es ist ja auch bei der, also ich finde es ja immer so lustig, wenn wir über Gastgeber reden. Der Gast gehört genauso dazu. Es ist nicht nur der Gastgeber. Ich kann der motivierteste Gastgeber mit dem besten Tag sein, wenn der Gast da sitzt und sagt, das ist gerade ein Business-Meeting, lass mich in Ruhe, es interessiert mich überhaupt nicht, habe ich das zur Kenntnis zu nehmen.
Ja, das muss.
Aber dann darf er sich danach auch nicht jetzt darüber beschweren, dass er sagt, naja, also dass den jetzt alle als Gastgeber feiern, kann ich das nicht verstehen. Es gehören dann schon auch immer 2 dazu.
für einlassen oder nicht.
Genau,
einlassen.
So ist es.
Oder es gehört auch als Gastgeber auch dazu, zu kapieren.
Nein, absolut. Genau. Na genau. Am Ende des Tages leben wir auch von diesen Tischen, weil die uns überleben lassen. Weil wenn ich jetzt 16 Tische habe und von den 16 Tischen, also ich weiß es im Ratz und Sohn, ich war allein Sommelier, wenn da jeder Tisch gesagt hätte, bitte, wir wollen die Rocky Horror Schubert Show, dann wäre sie das auch nicht ausgegangen, sondern da hast du die Tische braucht, die gesagt haben, lass uns einfach essen und trinken.
Federspiel bitte.
Na, so ist
super,
es.
Super.
Na, genau. Super.
Chef de Rau, einfach so ist es.
Na, genau.
Wir wollen gar nichts wissen
von dir. So ist es.
Na, genau. Alles gut. Schönen Abend wünsche ich.
Genau. Das, nur aber die brauchst du ja auch. Die brauchst du auch, die Tische.
Sonst wird's eng. Ja, stimmt. Sonst wird's wirklich eng. Du brauchst einen zweiten, oder? So, der ganze Raum hört mir jetzt bitte zu. Ja, genau. Wir sind jetzt alle im gleichen Gang. Na, ich erkläre das jetzt nicht jedem Tisch.
Ja, so ist es.
Zum Abschluss, meine Lieben, bevor wir über Regeneration zwischen den harten Arbeitstagen und dem Unternehmertum sprechen, darf ich noch ein Bier ausschenken von Stiegelgut Wildsud, die Perlage, die Bio-Perlage. Du hast es sicher schon mal getrunken oder probiert.
Wir haben das ausgeschenkt sogar.
Das Resin-Check hat es sogar schon ausgeschenkt.
Champagnerhefen werden zur Fermentation verwendet oder so irgendwie, oder?
Genau. Flaschengärung, aber mit Champagnerhefen. Weil wir stark Bier.
Mhm. Also auch ja, aber ich glaube, es hat gar nicht so viel Alkohol.
8% Alkohol. Julian, trinkst du lieber Bier oder Wein?
Ich werde langsam zum Rotwein trinken. Also mengenmäßig sicher Bier, auch in Maßen, aber beides eigentlich. Bin beiden nicht abgeneigt.
Aber immer Rotwein, ich ehrlich gesagt auch.
Nein, ich war immer Weißwein trinken und das immer noch mich immer ein bisschen schämt dafür, dass ich Weißwein getrunken habe. Aber es, der hat auch gemeint, man muss älter werden, damit man Rotwein richtig schätzen kann.
Mein Vorteil ist, ich war immer schon alt. Auch als junger Mensch.
Das würde mich schon aufwenden. Da wäre sich keiner dagegen. Ich habe ihn nur an Julian gefragt, traut zu fragen, wie alt eigentlich ist. Nicht die. Simon, also seit wie vielen Jahren bist du jetzt eigentlich schon 40? Ja,
das ist schon immer.
Wie manche nie älter als 29 werden,
bin ich nie jünger wird. Nein. Ich habe mit 15 angefangen in der Gastronomie, 20 Jahre Gastronomie wird nächstes Jahr.
Aber genau genommen hast du ja nie das Ziel gehabt, dass du in der Gastro arbeitest.
Nein.
Ich weiß ja von dir, du hast mir mal in einer späteren Stunde.
Ich wollte immer was Gescheites lernen. Ich wollte Journalist werden. Ich habe lustige Geschichte, wie ich zum Gastronomie gekommen bin. Ich habe als junger Mensch mit 14 Jahren damals schon immer auch ein gewisses Maß an Präpotenz in mir getragen. Habe ich von meinem Vater 100 Euro Taschengeld bekommen im Monat. Was damals, also 2004, 2003, 2000 nicht so wenig Geld war.
Du hast da schon die ganze Bäckerei gekauft.
Und natürlich hat man dann mit 14, 15 zum Fortgehen begonnen und ich habe dann gesagt, du Papa, weißt du, was ein Bier heute kostet? Brauche ich mehr Geld? Dann habe ich gesagt, nein, mehr Geld gibt's nicht, aber er kann mir einen Job organisieren. Und ich habe mir damals gedacht, ist der völlig irre, dass ich jetzt arbeiten gehe für mein Geld? Sicher nicht. Bitte, wer bin ich?
Jetzt bin ich nur keine 40.
Ja, so ist es. Und wir haben damals, also ich bin in Wien aufgewachsen und haben wir zwischendurch einmal im Weinviertel gewohnt und in Stockerau und habe dann in der Spillerner Gastwirtschaft angefangen. Das war ein ganz entspannender Betrieb. Neu aufgesperrt, hat der Meinrad Neunkirchner gekocht. Das wird jetzt der jungen Generation nicht mehr so viel sagen, der ist leider viel zu früh verstorben. Er hat bei Witzigmann, glaube ich, gelernt und so. Ganz ein toller Koch und das hat der Familie Hammer, da war eine kleine Brauerei dabei. Also wirklich ein fantastisches Projekt. Und dort habe ich dann wirklich mit 15 angefangen und war so angefixt, dass ich echt die nächsten zwei Jahre jedes Wochenende, alle Ferien eigentlich nur mehr gekackelt habe. Nichts mehr irgendwie.
Ja. Ich habe nicht arbeiten dürfen damals mit 14. Also ich bin Augustkind und es ist ja nicht ausgegangen, dass du Ferial arbeitest. Also durfte ich nur schnuppern.
Naja.
Wo ich da geschnuppert habe, habe ich dann später auch meine Lehre gemacht. Also mit 15 oder Lehre gemacht habe ich so später.
Nee,
also richtig ordinärer Restaurantfachmann, hat man richtig gedacht.
Ja, hast du was Gescheites gelernt.
Ich nichts gelernt.
Haben Sie damals anders gesehen, wie der Privatschule?
Maturiert und ein Jahr Anglistik und Publizistik studiert.
Publizistik. Publizistik machen wir heute.
Aber es taugt immer noch ein bisschen, oder?
Vollgas. Könnte nichts anderes machen.
Aber das wollte ich dich fragen. Wir sehen uns ja viel zu selten, dafür, wie gut wir uns immer verstehen. Aber
jetzt mit mir oder mit Maxi?
Nein. Ihr redet viel zu selten. So wie oft ihr euch seht. Ja,
wir sehen uns so oft und reden.
Reden aber nichts mehr.
Reden meistens Blödsinn. Na, das Land verlangt schon nach einem Comeback, oder? Gibt's Pläne, dass du wieder an den Gast...
Das Land verlangt nach einem Comeback. Ja, okay. Die Massen wollen ihr holt Zeit aus, hey Wahnsinn.
Na, ich glaube, dich gibt's ja am Gast nur mehr auf der Wiesn, oder?
Da gibt's mich vor allem 16 Tage am Stück, ja, richtig. Das zahlt sich auch aus. Ja, das ist ein guter Punkt. Nämlich gibt's am Gast, ja, wenn ich irgendwann mal ausschenke oder sowas, aber prinzipiell
Sollten wir mal machen, oder? Gastshift? Machst
du? Ja, sicher. Der Koch haut den Sommelier eine Tage voll. Simon so, ah!
Na, na, gern.
Der Simon wollte dich ja, weil du wolltest. Kann man.
Ich hab dir ein Angebot gemacht. Ich hätte dich nach Wien geholt. Als die Zeit,
danke.
Als die Zeit war, wo du überlegt hast, nach Wien zu kommen, habe ich gesagt, falls du einen Job brauchst, wirst du einen finden.
Wir können gerne mal Gastshift machen, voll gerne sogar. Aber dann machen wir ein lästiges Motto. Nicht irgend so, nicht.
Zankelweine.
Spritzer oder sowas.
Weiße Spritzer.
Spritzer weiß, Liter weiß. Nein, das passt auch nicht, das werden wir eigentlich, was dann wieder den ganzen Tag? Spritzer einschenken. So. Das mache ich ja, noch Seidel und Spritzer.
Ich finde, das Thema muss immer Selbstzweck sein, dass das Team möglichst viel Spaß hat.
Das sollte ich so Garten-Catering mal machen. Und wir machen nur Spritzer und Seidel die ganze Zeit. Und du
trinkst mit. Bist da.
Wenn du nicht willst, dass du kochst halt nicht. Bier macht satt. Sehr gut. Ob ein Comeback kommt, ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann das sicher kommt. Weil ich mag es schon richtig gern. Und es fehlt mir auch ein bisschen.
Aber ich finde, es gibt ja auch wenige.
Also ich mache
es gerne. Es gibt ja zu wenige, finde ich, ohne Karte wie dich, die es dann auch machen und die Szene auch bereichern wird.
Aber wie ihr selber wisst, bin ich ja auch und Jungunternehmer. Und als Jungunternehmen muss was gut, wenn es einmal läuft und dann kann man sich umschauen. Und ich habe zum Glück auch den wahnsinnigen Vorteil, dass ich tolle Leute um mich habe. Mein Glück.
Ist dein Papa und du immer noch oder habt ihr mehr Leute schon?
Meine Schwester arbeitet auch ab Neujahr 20 Stunden bei uns.
Das ist immer gut, wenn es in der Familie bleibt.
Ja, der Papa hat nicht kein Interesse daran, dass er das noch wahnsinnig lang macht.
Okay.
Sagst du, die gehen und ich gebe bald meine Pension, ich hackel mich sicher nicht tot. Ja, und meine Schwester sieht das schon das Gegenteil von mir, vor allem meine Schwester. Sehr ruhig, bedacht und im Kaufmännischen sehr gut.
Muss immer beides geben.
Tut mir immer gut, wenn man irgendwas nicht weiß, damit ich zu helfen weiß. Meine Herren, jetzt haben wir viel über Essen, viel Wein geredet. Wo gehen wir in Essen? Habt ihr irgendwas, was ich kennen muss, was ihr mir ans Herz legen müsstet, sondern wo ich mir, was mir zeigt? Wo geht's ihr gerne an die freien Tag essen? Sonntag, Montag habt ihr zu, oder?
Ja, Sonntag ist eigentlich tatsächlich immer nur die Chinesen. Also ich bin leidenschaftlicher Sichuan-Esser, so wie der Julian auch. Der Julian, der Marco Kalchbrenner und ich fliegen in 4 Monaten nach Chengdu, eine Woche lang. Also am Sonntag hätte mir jetzt nichts anderes einfallen. Weil es gibt schon natürlich fantastische Gasthäuser wie Bichlmeiers oder so, die haben offen am Sonntag. Aber wenn du jetzt Dienstag bis Samstag im Wirtshaus stehst, dann muss ich nicht am Sonntag mich in der Wirtshaus setzen und irgendwie das so ein bisschen abwechseln, schon auch. Ein bisschen ein Tapetenwechsel.
Das unterschreibst du so?
Ja, wir gehen ja oft auch. Obwohl man so viel sehen, noch Sonntag oder Montag gemeinsam essen, dann wirklich meistens zu den Chinesen und
Die Tage sind ja auch für die Katz.
Und ich glaube,
also Sonntag, Montag ist echt.
Ja. Montag in Wien besser eigentlich sogar.
Ja, Sonntag ist ein Desaster. Ja.
Sonntag ist, kannst du vergessen. Montag ist ja, mittlerweile kannst du am Montag fast mehr machen als am Samstag.
Na, aber ich glaube, so wie wir oder wie wir auch gerne den Podcast hören, wenn Freunde sind, es gibt ja eine coole Bubble und.
Wir sind schon in einer Bubble so drin, das ist schon so.
Genau, und ich glaube, alle, die jetzt zuhören, wir küssen euch.
Dickes Bussi. Bussi und Papa auch. Ich glaube, wir suchen uns was zum Essen.
Absolut.
Danke, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke, liebe Sovienna. Es war sehr bequem und gemütlich bei euch. Danke an den Schaumwein-Konto für den grandiosen Franciacorta. Sehr geschmackig. Danke an das Stilgut Wildshut für das Perlage-Bier oder Bio-Perlage. Eine tolle Alternative.
Danke für die Einladung.
Schön, dass ihr da wart. Danke.
Danke.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Bussi und Papa.
Danke fürs Zuhören und danke an unsere Podcast-Partner Schaumweinkontor und das Stiegelgut Wildshut sowie an das So Vienna. Redaktion, inhaltliche Begleitung und Schnitt Leni Almer. Produktion Radio Content Austria. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Kanälen und besucht uns auf www.kalkundkegel.com. Bis zum nächsten Mal. Cheers und tschüss.